Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Dann schlaft man schon manchmal schlecht, vor allem wenn man dann in alten RG58-Kabeln abgebrochene Stecknadeln raussuchen muss, die dann das Netzwerk lahmlegen, dann weiß man, was ein Insider anrichten kann. Da ist natürlich auch heutzutage der Insider, der unzufriedene Mitarbeiter, ganz eine große Gefahr. Man muss sich jetzt nur mal anschauen, was jetzt auch wieder im Mai war mit dem großen Datenleak bei Tesla. Das war ja keine Hackerattacke. Tesla hat nur die Zugriffsberechtigungen zu lax vergeben, dass die Leute auf Sachen rankommen, wo sie nicht rankommen dürfen. Und das Zeug auf einen USB-Stick kopiert und an der Zeitung weitergegeben ist schnell.
Stimmt, ja. Und auch hier und da aus dem Affekt heraus.
Ja. Ja.
Da greift wieder das Need-to-Know-Prinzip. Das ist eine alte Podcast-Folge, die man sich gern rein erziehen kann zu dem Thema. Wer dann was sehen muss, geht nicht um was er sehen darf, sondern was er sehen muss, um seine Arbeit zu erledigen, dann hat man solche Themen nicht. Ah, das ist wieder so ein Komfortthema, nicht? Alle habe ich schnell eingerichtet, brauche nichts verwalten. Und natürlich Gruppen einrichten und Zugriffsrechte und überlegen, das ist natürlich Arbeit und Aufwand.
Das ist natürlich auch Sache von der DSVGO, wo die DSVGO wieder eine gute Geschichte ist, weil die schreibt es rechtlich vor. Es dürfen nur Mitarbeiter Zugriff auf Daten haben, die sie auch benötigen.
Genau. Das war spannend. Ich habe seit 2016, wo ja die DSGVO schon in Kraft war, aber halt noch nicht gültig und nicht wirksam, bin ich mit entsprechenden Schulungen auch bei Kunden und Nicht-Kunden unterwegs gewesen. Und wie oft ich da große Augen gekriegt habe, wo ich gesagt habe, ja, das darf nicht jeder alles sehen. Und wenn man auf Nachfrage nach vorne, das gehen alle eben schon. Policy war, das war ich auf oder die DSGVO nicht erlaubt, ich meine, das sind ja Personalakten, was ich was alles, also das wir haben eines der ältesten Datenschutzgesetze in ganz Europa gehabt in Österreich, das war ja seit Angedenken der Zeit nicht erlaubt. Ich bin mir sicher, dass das heutzutage auch noch ist, dass man wirklich viel zu laxe Zugriffsberechtigung hat.
Ja, wobei man das schon als Unternehmen von sich aus installieren sollte, weil wenn der Mitarbeiter darauf nicht zukommt, kann er damit auch keinen Blödsinn machen.
Und dann niemand, der seine Zugänge von ihm vielleicht gestohlen hat, das ist ja das Nächste, nicht? Oder wenn der von Schadsoftware klickt oder sonst was, hat er diese Schadsoftware nur seine Rechte.
Ich muss das auch ganz, ganz klar sagen, jetzt als Gründer von AV Comparatives, ich komme bei uns nicht auf alle Daten drauf zu. Ich habe zwei Logins. Ein Login, das nehme ich zum Arbeiten, für meine tägliche Arbeit. Mit dem Login komme ich nicht auf alle Daten drauf zu. Da komme ich auf die Daten drauf zu, die ich brauche. Aber wirklich nur auf die. Klar, ich habe ein Backup-Login, wo ich auf alles drauf zukomme, aber das nehme ich nicht her. Weil da könnte ich aus Versehen einmal was löschen. Es muss ja nicht absichtlich sein oder es kann einmal unabsichtlich was passieren. Einen dicken Finger und ja, ich verstelle irgendwas auf der Firewall. Ich habe auf der Firewall nichts verloren. Das macht unser IT-Systembetreuer. Nicht meine Geschichte. Ich habe andere Aufgaben.
Deswegen. Sehr gut, ja. Du sprichst da wirklich ein großes Thema an. Weil mir sechs deiner Anbieter meinen das Thema, ja, wir wollen da aber auch selber Adminzugang haben und so. Und da sagen wir ganz ehrlich, nein, mir aber nicht, weil dann können wir das System nicht mehr betreuen. Es ist, nicht aus Misstrauen, aber eben, es kann was passieren. Und wenn wir die Verantwortung haben, nachher haben wir ja den Zugriff. Genau. Was natürlich schon der Kunde hat, so eine Art Notfallkuvert oder sowas, wo die Zugangsdaten drin sind, falls mit uns irgendwas passiert. Nur natürlich, sobald der Siegel gebrochen ist, nachher sind wir aber raus.
Genau, ihr habt ja auch Haftung für das, was passiert. Mhm. Und wenn der dann einfach Blödsinn macht. Ich habe das erlebt, wo ich Gutachter am Gericht war. Da ist so eine Hardware-Geschichte gegangen, da hat der Unternehmer einfach mal einen Studenten statt seiner IT-Betreuungsfirma reingeholt, weil der billiger war. Und der hat halt den Server Festplatten reingehängt, die dann damals noch auf dem SATA-Kabel so nach unten gehängt ist. Hat den in den Backup eingebunden und dann wollte er seinen IT-Betreuer verklagen, weil das Backup nicht da war. Und beim Aufschrauben zum Server hat man das halt relativ sauber gesehen, dass die Festplatte nicht von dem IT-Betreuer eingebaut worden ist. Es gibt andere Gefahren auch noch. Und weil du vorher die Passwörter und die Zugriffe und das Ganze besprochen hast, Passwort knacken ist einfach. Man gebe mir einen Mitarbeiter und einen Hammer. Braucht keine Brute-Force-Attacke oder sonst irgendwas machen oder irgendwelche komplizierten Sachen. Spätestens, wenn ich mal auf den zweiten Finger haue, habe ich das Passwort.
Ja, Brut ist es auch, also brutal.
Ja, brutal ist es. Brut-Force ist es, das stimmt, ja.
Okay,
ja, verstehe. Das muss man halt auch sagen, die Welt von den Cyberkriminellen ist heute organisiertes Verbrechen und involviert auch Gewalt. Also die schrecken vor Gewalt nicht zurück. Es hat in der Türkei mal jemanden gegeben, einen Journalisten, der eine Betrügerin aufgedeckt hat, die mit Bankomatkartenbetrug, mit Skimming-Maschinen betrogen hat. Der hat über 3000 Skimming-Devices betrieben. In Zusammenarbeit mit Hotels und Gastronomie. Und den Journalisten, der hat mit den Behörden zusammengearbeitet. Und in der Türkei sind die Behörden ein bisschen anders gestrickt. Die haben den natürlich gleich an die bösen Jungs verraten, die Behörden, weil die Behörden mitgeschnitten haben in dem Fall. Also sind geschmiert worden. Und der ist dann entführt worden, gefoltert worden und ein schönes Foto gemacht worden. Das passiert mit einem, wenn man Verräter ist. Dann haben sie wieder zurück.
Okay.
Also die schrecken vor nichts zurück. Das ist organisiertes Verbrechen. Okay. Da ist nicht mehr mit auf dem Schulhof auf die Schulter klatschen, hier ein Virus verbreitet, sondern es geht um Geld.
Ja, ja. Und dem dürfen wir uns entgegenstellen, weil diese Zustände wollen wir nicht haben. Das heißt, wir schauen dafür alle gemeinsam, dass wir möglichst wenig Geld in diese Infrastrukturen fließen lassen, die diese noch stärker macht und gleichzeitig lassen wir uns nicht einschüchtern von solchen Typen, so wie wir es bisher geschafft haben und nutzen auch unsere Infrastrukturen. Und deswegen ist es sinnvoll, dass man Vorfälle, wenn sie auftreten, erstens einmal nicht verdeckt und verschleiert, weil das macht es dann natürlich für uns ITler wieder nochmal schwieriger, das irgendwie einzugrenzen, nicht? Und zweitens trotz allem die Themen auch anzuzeigen. Da höre ich auch sehr häufig, ja, das hat ja eh keinen Sinn. Aus eigener Erfahrung gerade, nein, das hat schon Sinn. Also die Polizei ist da nicht so, ach, das legen wir da irgendwie so immer 24/12 da mal ganz tief unten in einen Stapleini. Das wird schon ermittelt. Wie sind da deine Erfahrungen oder hast du Erfahrungen in dem Zusammenhang? Gut, du warst ja Kriegsgutachter. Was denn gemacht wird mit diesen Anzeigen?
Das klingt jetzt deprimierend. Die meisten Anzeigen verlaufen leider im Sand. Und zwar jetzt nicht, weil die Polizei nichts machen will, sondern weil sie einfach nichts machen kann. Das ist jetzt sehr unpopulär, was ich sagen werde, aber seit dem Russland-Ukraine-Krieg ist das Spam-Aufkommen und das Hacker-Aufkommen dramatisch zurückgegangen. Weil ganz viel von den Attacken in der Ukraine und von Russland ausgehen. Und die Leute, die die Attacken gefahren haben, haben jetzt was anderes zu tun. Die sitzen jetzt nicht mehr hinterm Computer, sondern die sitzen hinterm Panzerlenkrad. Und deswegen ist es jetzt ganz stark zurückgegangen. Die Ukraine, vor allem rund um Odessa, ist ein Hochburg der Hacker. Weil sie nicht in der EU ist, weil sie nahe, aber trotzdem nahe genug an der EU ist. Und eine Verfolgbarkeit von Cyberkriminellen von der EU aus in der Ukraine so gut wie unmöglich ist. Und deswegen ist da die Polizei ja sehr oft machtlos, weil auch wenn sie der Spur des Geldes folgen, und das ist das Einzige, was sie machen können, sie können der Spur des Geldes folgen, die verliert sich dann ab einem gewissen Land. Weil die Cyberkriminellen machen es schon so gut, dass sie sich das gleich mit den Bitcoins holen. Die Lösegeldforderungen, jetzt gerade bei der Ransomware in Unternehmen, lassen sie sich ja nur mit Bitcoins zahlen. Ein Bitcoin ist zwar verfolgbar, aber so schwierig verfolgbar, dass es fast unmöglich ist, vor allem wenn er dann gesplittet wird. Also wenn man halt 10 Bitcoins dann über gewisse Börsen einfach verteilt, dann ist er wirklich nicht mehr verfolgbar.
Okay. Und siehst du es aus, dass es trotzdem Sinn macht, anzuzeigen?
Unbedingt. Allein schon, um die Awareness zu schaffen. Und es besteht ja doch nur geringe Möglichkeit. Die andere Sache ist, wenn man Cybersecurity-Versicherung hat, muss man sowieso anzeigen, sonst greift die Versicherung nicht. Die Ransomware zu zahlen, halte ich für die schlechteste Idee überhaupt. Wenn man ganz verzweifelt ist, bleibt dann vielleicht nichts mehr anderes übrig. Aber die Chancen sind halt danach 50-50. Zahlt man und kriegt man was oder zahlt man und kriegt man nichts.
Ja.
Das ist dann, das Beste ist immer nur vorbeugen. Vorbeugen ja. Heißt halt, saubere Systeme aufsetzen, saubere Policies einführen, sauberes Backup machen.
Und Anzeigen. Also ähnlich wie. Ja. Bitte?
Bitte.
Ist es ähnlich wie im echten Leben, oder? Ich weiß, es kann sein, dass jemand einbricht. Trotzdem baue ich mal eine gescheite Haustür ein mit einem gescheiten Schluss. Manche tun einen Alarmalock dazu. Wenn es passiert, dann zeigen wir es an, auch wenn nicht jede Ermittlung zum Erfolg führt. Es gibt einfach so ein paar Grundprinzipien. Und auch wenn es lästig ist, wenn ich jetzt meinen Schlüssel verliere, dann weiß ich, dann muss ich einen Schlüsseltisch rufen, dann wird es teuer und dann ist es unangenehm, wenn ich da vor der Tür stehe. Trotzdem, die wenigsten sagen, ach, das tue ich mir nicht nochmal an, jetzt baue ich das Schloss aus und die Tür lasse ich auch weg, weil das ist alles lästig und da brauche ich einen Schlüsseldienst. Auf so eine Idee kommt man in der realen Welt nicht. Ne? In der virtuellen Welt haben wir das oft noch nicht ganz so gecheckt. Mei, das ist ja lästig, jetzt muss ich 2-Faktor-Authentifizierung machen, aber ich kenne noch so eine blöde Idee, jetzt muss ich da immer mal noch einen zusätzlichen Key eingeben. Hat schon einen Grund, warum man das tut. Unser IT-Lern ist ja nicht fad. Ja. Dass man es wieder ausdenkt, wie kann man denn die User jetzt noch pflanzen? So. Das ist ja basiert ja auf Erfahrungswerten, nicht?
Es gibt ja eh schon komfortable Geschichten wie ein Single Sign-On, da kann man es schon ein bisschen komfortabler machen. Es gibt jetzt Sachen wie Gesichtserkennung. Da bin ich zwar kein Freund davon, weil sie relativ leicht geknackt werden kann. Aber Single Sign-On mit 2-Faktor-Authentifizierung ist recht gemütlich. Da sitze ich dann auf meinem identifizierten Computer, identifizierten. Wie denn?
Ja, war schon richtig.
Jeden Kram hat schon passt, gell? Computer und kommen die anderen Dienste rein mit einmal anmelden. Und da gibt es ja auch, wenn ich mir das anschaue, wenn ich halt ein 3-Mann-Betrieb bin, brauche ich kein Active Directory für Single Sign-On, sondern ich kann einen Dienst wie Jump Cloud verwenden, der kostenlos bis 10 User ist und kann da genauso mein Single Sign-On fahren. Da muss ich nicht einmal was dafür zahlen. Ich sage immer, der Schutz pro User pro Jahr wird lizenzmäßig vielleicht 100, 200 Euro kosten. Dienstleistungsmäßig ist es dann eine andere Geschichte, aber mein IT-Dienstleister brauche ich sowieso und wenn der das dann mitbetreut, ist das kein großer besonderer Aufwand. Und wenn ich mir heute einen Mitarbeiter anschaue, was der Lohn-Lohn-Nebenkosten, Brutto-Lohn-Lohnzuschläge kostet, sind die 100, 150 Euro pro Jahr, pro User gar nichts.
Ja, es ist ja das Spannende, ist sehr verbreitetes Thema, gerade bei kleineren Betrieben auch. Ja, das machen wir uns selber, weil der Betreuer kostet so viel, da sparen wir uns das. Ne? Oder wie du gesagt hast, da holen wir einen Studenten oder der Neffe vom Schwiegerschwager kann das ja, der ist den ganzen Tag vom Computer, der kennt sich ja aus, weil den ganzen Tag Doom oder was spielt man halt, WoW spielt. Jetzt nichts gegen die gerade genannte Zielgruppe, gell? Ist halt der Unterschied, ob man es hauptberuflich macht oder als Hobby.
Ja.
Im Allgemeinen macht es ein professionelles IT-System, also der IT-Betreuer hauptberuflich. Und wenn man das aber gegenrechnet, erstens mal, wie viel Arbeitszeit da verloren geht, wenn man das selber macht. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Anwalt, der hat selber seinen Server gepatcht und umbaut und so. Du bist der teuerste IT-Admin, den ich kenne. Ein Anwalt, weißt du, was dem die Stunde kostet, wo der da davor sitzt und nur dazu, wo der eine Stunde braucht, braucht ein anderer eine Viertelstunde, weil sie es halt hauptberuflich machen. Unglaublich, also diese Rechnung, die geht sich einfach nicht aus. Es ist viel Geschichte, mal lass die Profis das machen. Ne?
Jetzt, ich komme ja aus der IT-Branche, ich war ja lang genug in der IT, neben meiner Wirtschaftserfahrung. Wir machen IT-Security. Wir haben unsere ganze IT ausgelagert. Wir greifen nichts an von dem Zeug. Wir haben über 600 Server laufen, keinen einzigen greifen wir selber an. Wir haben für die Wartung von unserem Firmware-Cluster, von unserer Hardware, von unserer Büro-ID haben wir EDV-Firma an. Die haben wir das ausgelagert, die macht es. Das ist deren Kernaufgabe, die machen das jeden Tag. Ist nicht unsere Kernaufgabe. Wir sind davon zu weit weg. Und so wie du sagst, für Sachen, wo ich 2 Stunden brauche, braucht er 10 Minuten. Wir haben relativ viel in Cloud-Systemen laufen. Wir haben die ganze Cloud-Konfiguration, das Ganze, die Beratung ausgelagert zu einer anderen Firma. Das ist eine große Firma mit über 5000 Mitarbeitern, die haben für alles und jeden einen Spezialisten. Da müsste die einen Mitarbeiter von mir zuerst einmal 2 Jahre auf Training schicken, bis der das kann. Und dann Mitarbeiter 2 Jahre auf Training schicken, ist teurer wie jede Stunde, die ich denen zahle. Und so wie du sagst, Anwalt, die Stunde, ich schätze mal, der verlangt 300 Euro die Stunde von seinen Klienten. Jede Fauler verlangt 130, 140 Euro die Stunde, ist die Hälfte. und ist dreimal so schnell.
Ja, eben, ja. Und es betrifft natürlich auch, ehrlich gesagt, jeden Handwerker, weil jede Zeit, die du in der Werkstatt auf der Baustelle bist, ist viel mehr wert, dass du dann da herumschraubst und eben, es passiert ja auch viel dann, wenn man da
auf Anleitung. Wenn man das selber macht, dokumentiert man das nicht, weil man weiß es ja, man hat es ja im Kopf. Und wenn es Outlager, der EDV-Betreuer dokumentiert.
Genau.
Sollte er. Also.
Ja, zumindest die seriös aufgestellt. Ne? Ja. Sehr gut. Okay, Peter. Wenn wir uns jetzt anschauen, wo sich das Ganze hin entwickelt. Wir sind ja wieder mal so am Punkt, wo ganz überraschend über Nacht eine neue Technologie gekommen ist. Die Nacht hat 6 Jahrzehnte gedauert, aber ist wurscht. Wie schaut denn das jetzt aus? Was siehst denn du für die nächsten 5 bis 10 Jahre da aufziehen auf unserem Security-Horizont?
Zum Security-Horizont sehe ich mal, dass wir Antiviren-Software immer brauchen werden. Egal wie gut die Microsoft-Software oder der Microsoft Defender werden wird. Ich sage immer, je mehr verschiedene Antiviren-Security-Hersteller oder IT-Security-Hersteller es gibt, desto schwieriger ist es für die bösen Jungs, weil sie nicht nur ein Programm knacken müssen, sondern verschiedene Hersteller knacken müssen. Dann muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, vertraue ich im Defender, im privaten Bereich ist okay, aber wir hatten die ganze Chance angerichtet mit den Viren. Wir hatten das Betriebssystem geschaffen, das so anfällig ist, und vertraue ich dem erschaffbar das Betriebssystem, dass er mir es wieder absichert, oder nehme ich da lieber jemanden anderen? Das ist schon mal die große Frage. Also wir werden immer IT-Security brauchen, auch wenn sich die IT-Landschaft, sage ich jetzt mal, in den nächsten 5 bis 10 Jahren garantiert gravierend ändern wird. Wir merken es jetzt schon mit den ganzen Cloud-Diensten, es wird sich mehr und mehr in die Cloud verlagern. Es wird Branchen geben, die nie in die Cloud gehen werden. Das hoffe ich zumindest. Ich möchte zum Beispiel nicht meine Gesundheitsdaten in irgendeiner öffentlichen Cloud sehen, sondern gerne in einer Private Cloud, die vom Gesundheitssystem gemacht wird. Da ist okay. Aber nicht in einer öffentlichen Cloud, wo es zu gefährlich ist. Aber auch in der Cloud werden wir die Security-Produkte brauchen, weil einer Phishing-Attacke oder am Scam ist es egal, wo es aufschlägt. Ob das auf dem Telefon, auf dem PC, auf dem lokalen Rechner, auf dem Mac oder auf dem Cloud-PC aufschlägt. Aber es wird mehr in die Cloud gehen und die muss dann halt auch schauen. Kleinunternehmer laufen halt schon sehr viel auf Google Workspace, Google Apps oder auch auf der Microsoft Office 365 Cloud. Auch da muss ich mein Zeug schützen. Wenn jetzt 10 Mitarbeiter nur in der Cloud arbeiten und einer lokal arbeitet und der eine, der es lokal hat, die Daten synchronisiert und sich ein Ransomware einfängt, sind alle anderen 10 genauso betroffen, weil der verschlüsselt dann alles, auch was er Zugriff hat. Da sind wir wieder da, dass man die Zugriffsrechte gescheit verteilen soll. Aber auch in der Cloud wird man IT-Security brauchen, vor allem in der vernetzten Welt. Wenn man sich heute anschaut, am besten sehen tut man es natürlich bei den Lebensmittelkonzernen durch eine Zentrale, und da hast dann 4000 Filialen dranhängen. Die kommunizieren in Echtzeit miteinander. Und da muss man dann schauen, dass die Kommunikation nicht intercepted wird. Dass man da nicht was injected oder sich was rausholt. Mhm. Also da wird, das sehen wir jetzt auch, wenn wir halt Pentests machen, wenn wir halt an IT-Security mit Tamper Protection oder mit Speicherbefall machen, dass man da auch in die Speicherbereiche reinkommt. Wir haben jetzt mehrere Produkte getestet, ob man es schafft, mit gewissen Attacken den Virenschutz abzuschaffen, und von mehreren Produkten haben es nur 4 geschafft. Haben nur 4 die Zertifizierung bekommen. Bei allen anderen haben wir einen Virenschutz auf dem Rechner mit dem lokalen Zugriff abzuschalten.
Okay. Ja. Was nicht der erste Angriffsvektor ist, wenn ich rein will und unerkannt bleiben, ich schalte mal den Wächter aus. Ne?
Genau, den Wächter ausschalten. Oder ich platziere Malware, die der Wächter nicht erkennt. Dann kann ich machen, was ich will. Und das kann ich dann auf den Cloud-Computer machen. Ich sage immer so, Cloud-Computer sind nett, aber ich vergleiche Cloud-Computing immer wieder mit Essenslieferanten. Ich habe nur die Küche ausgelagert. Ich habe keine Küche mehr daheim. Das Essen kommt doch zu mir heim. Und ich hoffe, dass die Cloud-Küche sauber ist.
Okay.
Das ist immer die Gefahr. Wenn ich Kakerlaken in der Cloud-Küche habe, dann habe ich auch ein Problem.
Das ist ein guter Vergleich. Okay, ja. Nur wenn man einen Geruch nicht mehr im Haus hat, gell, heißt es nicht, dass es nirgendwo
das ist. Das ist nicht, ja, genau.
ist gut. Sehr gut. Also es bleibt spannend. Behauptung, es wird sogar noch spannender, oder?
Ja, es wird gefährlicher.
Ja, und gleichzeitig bleibt eine spannende Herausforderung, damit umzugehen, nicht komplett in Verzweiflung und Trübsinn zu versinken, sondern zu sehen, na, es ist halt das Leben, gell? Es gibt immer zwei Seiten und es gilt sich auch zu wehren und dabei trotzdem nicht den Lebenssinn und Lebensmut zu verlieren.
Ja, na, das Wichtige ist einfach, wenn ich heute Unternehmer bin, soll ich mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren und die IT-Betreuung an ein Unternehmen auslagern, das sich sehr gut damit auskennt, oder auch Leute einstellen, die sich sehr damit auskennen. Ab einer gewissen Größe rentiert das schon. Wenn ich halt 50.000 Clients habe, ein eigenes Security Operations Center aufzubauen, macht das schon Sinn. Das ist das Gleiche, wie ich mit meinem einen Auto, mein Auto in die Werkstatt stelle zum Warten und die ÖBB mit ihren vielen Bussen selber Werkstatt hat. Mhm. Das ist dann der Unterschied.
Mhm. Super, Peter. Du, zum Schluss aussehen. Hast du irgendeine Botschaft noch, die rausgehört in die Welt?
Ich habe eine Botschaft, die rausgehört in die Welt, ja, macht's Backups.
Backups, Backups. Ach mein Gott, herrlich.
Macht's Backups. Einzige, was uns alle rettet und was ein IT-Betreuer glücklich macht beim Virusbefall, zurücksetzen auf ein Backup, das ein Tag alt ist, ist einfach wunderbar. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man Images zurückspielen kann, wo man weiß, die sind sauber und die Daten sind da.
Ja.
Und der andere Tipp ist, wenn ein Rechner verseucht ist, setzt es neu auf. Versucht es nicht, den Virus zu entfernen. Man weiß nie, was übrig bleibt.
Danke, Peter. Super. Ich danke dir für deine Zeit. Danke für deine Offenheit. Und vor allem danke dir für deine Aufgabe, die du in diesem großen Gewerk IT-Sicherheit übernimmst. In dem Fall aus Innsbruck für die ganze Welt. Und ja, weiter so. Lass uns weiterkämpfen, damit dass wir die Informationstechnologie sicher und sauber halten.
Das machen wir auf jeden Fall. Unser Team ist da wirklich gut. Wir sind nur ein ganz kleines Team mit 12 Leuten. Und mit den 12 Leuten finden wir aber so viel Fehler in den IT-Security-Produkten, die wir dann zurückmelden und die das dann verbessern.
Wow, danke dafür. Alles Liebe dir. Danke.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.